NDR 1. Wir in Niedersachsen.
Aus dem Studio Oldenburg mit Jan-Bastian Buck. Guten Tag. Sie haben es vielleicht schon bei uns gehört, der neue Papst, der bekommt nach seiner Wahl auch Glückwünsche bei uns aus dem Nordwesten. Gleichzeitig fragen sich natürlich viele Menschen, nicht nur Katholiken, wer ist denn das neue Oberhaupt der katholischen Kirche? Wie ist Leo XIV. Einzuschätzen? Einer, der es wissen könnte, das ist André Ciszewski. Er ist Pfarrer an der St. Katharina-Kirche in Dinklage im Kreis Vechta. Denn er kennt den neuen Papst persönlich. Fritzi Blömer berichtet.
Gemeindepfarrer André Ciszewski ist erst seit gut einem halben Jahr in Dinklage in der Gemeinde. Davor war er 13 Jahre lang in Rom und hat direkt am Petersplatz am Dikasterium für Bischöfe gearbeitet, eine Art Zentralbehörde im Vatikan. Sein letzter Chef, Robert Francis Prevost. Die beiden haben 1,5 Jahre lang täglich zusammengearbeitet, haben alles vorbereitet, wenn ein neuer Bischof ernannt werden sollte. Ciszewski beschreibt das neue Oberhaupt der katholischen Kirche als sehr angenehmen Chef.
Sehr umgänglich, nahbar, immer zugewandt, interessiert, also einer, mit dem man gut reden und auch gut lachen kann. Also ein sehr humorvoller Papst auch, der ein herzhaftes Lachen hat, wenn's passt.
Ciszewski traut dem neuen Papst zu, Menschen zu verbinden. Er habe eine hohe Menschenkenntnis. Außerdem sei er sehr pflichtbewusst und fleißig. Was die Rolle von Frauen in der katholischen Kirche angeht, da glaubt Ciszewski, dass Papst Leo seinem Vorgänger Franziskus folgen und um einen guten Weg mit den Frauen und mit allen in der Kirche bemüht sein wird. Papst Leos erste Worte und Gesten gestern Abend sieht der Gemeindepfarrer auch als gutes Zeichen für die LGBTQ-Gemeinschaft.
Er ist sicher bereit, allen zuzuhören. Er hat die Arme ausgebreitet, hat gesagt, wie auf diesem Platz hier wirklich, alle gehören zur Kirche und das ist doch ein klares Signal.
Von der Wahl selbst war Ciszewski durchaus positiv überrascht. Der Name sei zwar immer mal wieder gefallen in Gesprächen mit Kollegen in Rom, aber eben auch viele andere.
Der Papst ist Diener der Einheit und ich glaube, wirklich in dieser Hinsicht haben die Kardinäle eine sehr gute Wahl getroffen.
Fritzi Blömer hat in Dinklage den Pfarrer getroffen, der den neuen Papst persönlich kannte. Und kennt. Wir gucken nach Ezel. Da geht es um Wasserstoff, einen der möglichen Energieträger der Zukunft. Für Wasserstoff, da braucht man nämlich unter anderem 1 Lagerkapazitäten. Kavernen, also rund 300 Meter hohe Hohlräume in unterirdischen Salzstöcken. Die sind für Wasserstoff genauso geeignet wie für Öl oder Erdgas, das glauben die Experten. Das Lager von Wasserstoff, das testet man jetzt gerade beim Kavernenbetreiber Storag Ezel im Kreis Wittmund. 2 Salzkavernen wurden dafür extra umgerüstet und in die werden jetzt rund 90 Tonnen Wasserstoff eingelagert. Jutta Pschigoda berichtet.
In Helm und Schutzkleidung kommt der technische Leiter der Storag Ezel, Carsten Rekers, gerade von der Baustelle am Kavernenkopf, dem oberirdischen Teil der Anlage.
Ja, für mich ist heute als Techniker ein ganz besonderer Tag, weil wir jetzt damit begonnen haben, kontinuierlich die Kaverne mit Wasserstoff zu befüllen. Wir bekommen jeden Tag 1 bis 2 Lieferungen Wasserstoff mit Tankträgern und heute haben wir das erste Mal beide Kavernen gleichzeitig mit Wasserstoff befüllt.
Mit 2 Kavernen könne man den Umgang mit Wasserstoff, also das Ein- und Auslagern größerer Mengen testen, so Rekers. Der Wasserstoff werde dabei oberirdisch auch gereinigt, denn innerhalb der Kaverne komme er mit Ölresten in Kontakt. In Kürze startet dafür der Bau einer Reinigungsanlage durch das niederländische Staatsunternehmen GasUni. Die Niederländer beteiligen sich an den Kosten von 50 Millionen Euro, denn sie wollen in einigen Jahren einen Teil der Speicher in Ezel für Wasserstoff nutzen, so Eddie Küperus von der GasUni.
Es ist nicht nur allein neue Kavernen, aber auch die Kavernen, die heute gebraucht werden für die Gasspeicherung, die könnten wir vielleicht umsetzen nach Wasserstoff. Nicht heute, nicht morgen, aber vielleicht später in Zeit. Und das ist doch auch wichtig.
Niedersachsen ist auf dem Weg zum Wasserstoffland Nummer 1 in Deutschland und damit auch für die benachbarten Niederlande interessant, so Wirtschaftsminister Olaf Lies.
Und heute zeigt sich mit den Erfahrungen, die wir in Ezel gemacht haben, dass Wasserstoff nicht nur speicherfähig ist, sondern unsere Kavernen und unsere Anlagen auch geeignet dafür sind. Und das ist, wenn man ganz ehrlich ist, der ganz entscheidende Schlüssel dafür, dass die Energiewende, so wie wir sie uns vorstellen, auch funktioniert.
Sagt Wirtschaftsminister Olaf Lies. Hospize, in denen Menschen beim Sterben begleitet werden, die kennen die meisten von uns als feste Orte, als stationäre Einrichtungen. In Verden, da gibt es seit einem Jahr den ambulanten Emmaus-Hospizdienst, um Betroffene bis in den Tod zu begleiten und um Angehörige durch diese schwere Zeit zu bringen. Maren Bruns, wie ist das erste Jahr dieses Projekts verlaufen?
Das Hospiz ist sehr zufrieden mit dem ersten Jahr, sagt der Geschäftsführer des Emmaus-Hospizes, Johannes Steffens. Man merke im Landkreis Verden, wie wichtig die ehrenamtliche Hospizarbeit für schwerkranke Menschen und ihre Angehörigen sei. 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten derzeit ehrenamtlich für den Hospizdienst, helfen in Krankenhäusern und begleiten schwerkranke Menschen in Pflegeheimen, sagt Steffens.
Oder auch im häuslichen Kontext, wenn die Familie sagt, Mensch, wir brauchen einfach mal eine Pause, wir möchten einfach mal in Ruhe einkaufen gehen oder wie auch immer, dann ist unsere Ehrenamtliche da und bleibt dann die Zeit dort vor Ort bei der schwerkranken, sterbenden Person und ja, ermöglicht der Familie auch, dass sie dort mal durchatmen kann.
19 Menschen haben die Ehrenamtlichen bereits beim Sterben begleitet. Zurzeit begleiten sie 15. Und die Anfragen nehmen weiter zu, sagt Hospizchef Steffens.
Gerade zum Beispiel auch im Pflegeheim haben die professionellen Kräfte, die ja sehr ausgelastet sind auf den Stationen, die Möglichkeit, sich an uns zu wenden. Und da stehen wir dann gerne bereit und merken, dass es zunehmend gut angenommen wird.
Morgen will das Team des Emmaus-Hospizdienstes in der Verdener Innenstadt seine Arbeit vorstellen.
Seit 25 Jahren fährt der Moorexpress durch das Teufelsmoor und drei Landkreise im Elbe-Weser-Dreieck bis nach Stade. Die Strecke ist 100 Kilometer lang. Vor allem Touristen nutzen den Moorexpress mit dem roten Triebwagen. Jörn Pietschke, morgen ist in Gnarrenburg das offizielle Jubiläumsfest geplant. Was liegt da an?
Beim Bahnhofsfest in Gnarrenburg wird ein komplett neu gestalteter Triebwagen feierlich getauft. Historische Loks und Schienenbusse werden gezeigt, sogar eine handbetriebene Draisine. Aber natürlich können sich die Besucher auch vom Moorexpress zwischen Gnarrenburg und Osterholz-Scharmbeck durch das Teufelsmoor fahren lassen. Und das zu Preisen wie vor 25 Jahren. Auch auf der gesamten Strecke zwischen Bremen und Stade wird der Moorexpress wieder nach Fahrplan rollen. Vor 25 Jahren zur Weltausstellung in Hannover wurde diese Strecke wieder in Betrieb genommen und der Moorexpress ist seither zu einer der beliebtesten Museumsbahnen Deutschlands geworden.
Wir gucken noch nach Emden. Da sucht die Polizei Zeugen, nachdem ein 17-Jähriger gestern Abend von mehreren Unbekannten ausgeraubt wurde. Das Opfer soll gestern Abend mit dem Fahrrad unterwegs gewesen sein. Ein Unbekannter hatte den Jugendlichen dann gestoppt und ihm ins Gesicht geschlagen. Anschließend wurde er auch noch getreten und ausgeraubt. Das Opfer kam leicht verletzt ins Klinikum Emden. Die Polizei ermittelt und bittet Zeugen, sich zu melden. Wir schauen aufs Wetter. Gerade scheint überall in der Region die Sonne. Am Abend und in der Nacht kann es dann mehr Wolken und auch Regen geben. Die Temperaturen gehen auf 9 Grad in Cuxhaven und 3 Grad in Bassum zurück. Das war wir in Niedersachsen aus dem Studio Oldenburg. Ich bin Jan-Bastian Buck.